So, guten Abend alle zusammen wieder. Super, dass da seid heute Abend und wir gemeinsam in das Wort Gottes hineinschauen. Der Rolf Dieter hat mich ziemlich erinnert an meine Kunden so die letzten Jahre. Ich bin ja Bergführer, gell? Und da muss man die Leute also durch die Berge schleißen, da geht es einem manchmal so. Die Tage hier, die waren wirklich sehr ein Geschenk auch für mich. Bin sehr angetan, auch von Schönblick hier. Ich war einmal hier vor 4, 5 Jahren beim Sportler ruft Sportler, Jahrestreff oder so. Und was mir immer imponiert, und dafür möchte ich euch danken hier, dass ihr lebt, was ihr predigt. Es ist nämlich eine Sache, ich bin kaum mehr beeindruckt von dem, was Leute hier vorne machen, weder vom Prediger noch von Musikern. Man kann viel vorspielen, aber was leben wir? Leben wir mit Christus? Ist es authentisch? Ist es real? Und das hat mich sehr beeindruckt und das liegt meistens auch am Leiter. Martin, danke dafür. Ist ein großes Vorbild auch darin. Und finde es auch super, dass der Bernd Bierbaum jetzt hier ist, weil Bremen hat mit unserem Ort eine enge Verbindung. Ein Pfarrer aus Bremen, der Pfarrer Müller, aus Bremen, durch den sind viele Leute bei uns vor Ort zum Glauben gekommen, in meinem kleinen Dorf. Und so ist es eine schöne Sache. Das Thema für den heutigen Abend ist das größte Geheimnis, Christus in uns. Und ich möchte dazu einen Bibeltext im Vorhinein lesen aus dem Kolosserbrief. Der ist ein Brief des Apostel Paulus im 1. Kapitel. Und ich lese ein paar Verse, die ich dann nehme als Sprungbrett für das, was ich sagen möchte. Paulus schreibt über die Gemeinde, über die Kirchengemeinde und sagt, ihr Diener bin ich geworden, im Vers 25. Nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen, das heißt den Gläubigen, wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist, und hier ist das Geheimnis, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir. Wir verkündigen ihn. Das ist die Botschaft. Indem wir jeden Menschen ermutigen oder ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, wozu ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Kraft, die in mir wirkt. Paulus beschreibt in diesen paar Versen ein Geheimnis. Nämlich Christus in uns. Wenn ein Mensch Christus kennt, dann hat er nicht etwas Besonderes an sich, er hat jemand Besonderen in sich. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis, von dem Paulus hier redet. Darum, ein Christ ist nicht schlicht Christusgläubig, er ist ein Christusträger oder ein Fackelträger. Früher hat mir der Name nie gefallen, aber jetzt kapiere ich schon langsam, was die damit gemeint haben. Übrigens, ein Geheimnis ist nicht dasselbe wie ein Rätsel. Ein Rätsel, das ist anfänglich völlig unverständlich. Ein Rätsel, da denkt man sich, na, wie geht das zusammen? Das ist ja völlig, völlig fremd. Aber durch Schleue und Intellekt kann ein Rätsel gelöst werden. Und wenn ein Rätsel gelöst ist, dann ist es klar. Dann sieht man, aha, ah ja, genau, so ist es. Ein Geheimnis ist ganz anders. An einem Geheimnis kannst du teilhaben, aber du kannst es nicht lösen. Eine geheimnisvolle Frau, von denen gibt es viele, du kannst an ihrem Leben teilhaben, aber du wirst sie nie ganz ergründen. Meine ist auch eine solche. Und so ist das Geheimnis in Christus. Es ist ein Geheimnis. Du kannst an Christus teilhaben, aber solange du Christ bist, es bleibt ein Geheimnis übrig. Das schreibt Paulus. Die Tatsache, dass Christus in uns wohnt, übrigens für uns Christen, Christus wohnt nicht in mir, er wohnt in uns. Es ist immer die Gemeinschaft der Gläubigen. Ein allein ist viel zu klein. Es ist im Wir, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und diese Tatsache ist so einzigartig und ohne Parallele. Und ich möchte euch etwas ganz Persönliches sagen. Für mich wahrscheinlich das Wichtigste. Diese Erkenntnis, dass Christus in mir lebt, hat mein Leben viel mehr verändert als der Moment, wo ich zuerst zum Glauben fand. Ich habe Jesus Christus empfangen als 15-jähriger Teenager. Ich ging damals in einen Jugendkreis bei uns in der Ramsau. Wir hatten einen super Jugendwart, der hat uns von Jesus erzählt, in der evangelischen Kirche da. Ramsau ist so eine Insel, evangelische Insel. In Österreich gibt es davon nicht sehr viele. Und der hat uns von Jesus erzählt, hingängig, da waren nette Mädchen da, aber ich habe denen auch zugehört. Und nach 2 Jahren Jugendstunde jeden Samstag war es dann soweit, lange Geschichte, aber ich habe kapiert, was der sagt, das ist die Wahrheit. Und ich habe mich damals als 15-Jähriger auf Jesus eingelassen, ging dann in den Jugendkreis, habe sogar Kindergottesdienst gemacht, habe angefangen, die Bibel zu lesen und habe das ein paar Jahre durchgehalten, aber als 18-Jähriger habe ich eigentlich aufgegeben. Aus einem einfachen Grund. Ich habe in der Bibel gelesen, habe gelesen, du sollst deinen Nächsten lieben, deinen Nachbarn. Da habe ich gedacht, Gott, wenn du uns mal eine neue Nachbarn gibst, dann probier es. Aber mit dir, das ist unmöglich. Das schaffe ich nie. Und ich habe die Bibel gelesen und mein Leben verglichen und festgestellt, dieser Standard ist mir zu hoch. Ich muss ein Heuchler sein und das wollte ich nicht. So habe ich als 18-Jähriger eigentlich den Stecker gezogen und gesagt, das Christleben ist für moralisch bessere Menschen gedacht, aber nicht für mich. Habe dann ein paar Jahre gelebt, wie alle anderen, als Skilehrer, damals in Österreich, USA, Australien und so weiter. Aber ich kann mich erinnern, ich war auf vielen Partys. Und wenn Trinken, Spaß, Mädchen, wenn das Leben bedeutet, habe ich wahrscheinlich viel mehr Leben gehabt als viele andere. Aber ich ging oft von einer Party nach Hause um 4 Uhr früh und hatte eine Leere. Christus hat mich übrigens nie verlassen. Es war oft so, dass Jesus mir auf die Schulter klopfte und sagte, Hans-Peter, ich bin immer noch da. Und ich sagte, ich weiß, aber du interessierst mich nicht. Ich schaffe es nicht. Aber diese Leere, die hat an mir auch genagt. Es war einfacher, dieses Leben. Aber es war unerfüllt. Und lange Geschichte, aber auf jeden Fall, als ich ungefähr 23 Jahre alt war, traf ich den Gründer der Fackelträger, Major Thomas. Der ist vor 2-3 Jahren gestorben, in Colorado ist er begraben. Lange Geschichte, wie ich ihn traf, ist nicht so wichtig. Aber er sagte einen Satz und da hat etwas in mir begonnen, das mein Leben bis heute verändert hat. Er sagte, Hans-Peter, Christsein ist nicht leicht. Das haben wir vorhin auch gehört vom Rolf. Da habe ich gedacht, Christsein ist leicht, ja, du hast absolut recht. Dann hat er gesagt, Christsein ist auch nicht schwer. Da habe ich gedacht, du hast keine Ahnung. Dann hat er gesagt, Christsein ist unmöglich. Und Freunde, das hat mir Hoffnung gegeben. Christsein ist unmöglich. Am Anfang, es hat mich verwirrt, aber ich kam zum Schluss, da gibt's etwas, das ich nicht weiß. Es hat mir noch niemand bis dahin erzählt, dass Christsein unmöglich ist. Das habe ich noch nie gehört. Ich habe oft gehört, dass schwer ist, aber noch niemand sagte mir, es ist unmöglich. Und es hat mich zuerst verwirrt, aber dann erkannte ich, da ist so viel Hoffnung in der Wahrheit, denn wenn Christsein für mich unmöglich ist, dann brauche ich jemand, der es mir ermöglicht. Und das hat mich zu Jesus gebracht. Und weißt du, immer wenn ich Leute treffe, ich treffe oft Christen, die sagen, Hans-Peter, ich habe versucht, mein Christenleben zu leben, aber ich schaffe es nicht, ich bin am Ende. Dann sage ich immer, Gratulation, du hast es geschafft. Denn jetzt weißt du, wozu du Jesus brauchst, weil du es nicht kannst. Solange wir Christ sein könnten, ja, dann können wir irgendeine Religion leben. Versuch's halt. Du wirst es nie schaffen. Und du musst es nicht schaffen, du kannst es nicht. Sondern jemand in uns. Und Paulus schreibt, das ist das Geheimnis. Es ist Christus in euch. Und das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Diese In-Christus-Passagen, da gibt es ganze Mengen. Ich lese ein paar vor aus dem Johannesevangelium, die sind uns geläufig. Und dann lese ich euch ein paar vor, die man meistens überliest. Johannes 6, Vers 56 sagt der Jesus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Johannes 14, Vers 20 sagt Jesus, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Johannes 15, Vers 4 sagt Jesus, bleibt in mir und ich in euch. Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Vers 7 lesen wir, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Kapitel 16, Vers 33, da sagt Jesus, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Und dann sagt er im Kapitel 17, in dem hohen priesterlichen Gebet, Vers 21, ich bete, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass sie in uns seien. Und so geht es weiter. Diese neutestamentliche Formel, und Ich kann nichts anderes predigen letztlich, weil das hat mein Leben mehr verändert als meine Wiedergeburt und als jede andere Erfahrung, die ich als Christ gemacht habe. Diese neutestamentliche Formel in Christus erscheint 196 Mal. Ich weiß es ganz genau, denn ein deutscher Theologe, Adolf Teismann, hat seine Habilitationsschrift darüber geschrieben, seine Schrift zur Professur. Und er hat diese herausragende Formel in Christo Jesu im Neuen Testament erforscht. Ich habe alle aufgeschrieben, 196 Mal. 164 Mal in den Paulusbriefen, 24 Mal im Johannesevangelium in seinen Briefen und 8 Mal in der Apostelgeschichte und Petrusbrief. Und diese Formel, in Jesus zu sein, charakterisiert das Christsein. Ich bin in ihm und er ist in mir. Der Christ in Christus und Christus im Christen. Darum, Jesus ist uns so viel näher, als wir denken. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Hans-Peter, mein Gebetsleben ist so eine Katastrophe. Mein Gebet, es prallt an der Wand zurück, es geht nur bis an die Decke. Ich weiß, was der meint, aber weißt du, was ich ihm sage? Jesus ist unter der Decke. Wo willst du hin mit deinem Gebet? Christus wohnt in dir. Du musst nirgends durchdringen. Wo willst hin? Manche sagen, aber wenn ich oben am Berg bin, da bin ich Gott viel näher. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß schon, was sie meinen damit. Aber wenn Christus in mir wohnt, dann ist er unten im Tal genauso nahe als oben auf 5000 Meter. Weil er wohnt in mir. Und diese Wahrheit hat mein Leben mehr verändert als alles andere. Ich möchte euch nur für die unter euch die Bibel lesen. Wenn du es noch nicht tust, beginn's. Es ist das fantastischste Buch, das es gibt. Es ist die spannendste Geschichte, die es in dieser Welt überhaupt gibt. Und im Philipperbrief, nur damit man sensibel wird, zum Beispiel Philipper 1, Vers 1, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus. Weißt du, warum ein Mensch heil, übrigens heilig bedeutet? Abgesondert für Gott. Wenn, manchmal nennen sie mich spöttisch der Heilige. Ich sage immer, danke für das Kompliment. Das ist eines der größten Komplimente, wenn mich jemand heilig nennt. Denn das heißt, ich bin ausgewählt, ganz für Gott bestimmt. Das ist ein schönes Kompliment. Weißt du, warum ein Christ heilig ist, ausgesondert für Gott? Weil er in Christus ist. Wir lesen dann, ich zeige euch nur zwei, im Vers 13, sodass meine Fesseln in Christus, da in dem Gefängnis offenbar wurden. Er war kein Gefangener der Römer, er war ein Gefangener in Christus. Da lesen wir, und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben. Wisst ihr, warum ein Christ ein Bruder ist und eine Schwester ist? Weil er in Christus ist. Allein im Philipperbrief 25 Mal. Paulus identifiziert sich so sehr mit Jesus, dass er sagen konnte, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist meine neue Identität. Es beginnt etwas Neues. Ich habe einen Neubeginn. Darum lesen wir, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Jetzt ist die Frage, manche denken sich, Hans-Peter, das ist doch alles nur theologisches Sache, was hat das mit dem Leben zu tun? Ich möchte dir erklären. Warum muss Christus in uns wohnen? Und Freunde, was ich heute sage, das ist nicht für fortgeschrittene Christen. Das ist für Menschen, die mit Gott leben wollen. Der Anfang. Warum muss Christus in uns wohnen? Im Römer 3, Vers 23, das ist ein bekannter Bibelvers, da sagt der Apostel Paulus, alle Menschen haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Das heißt, wenn man gesündigt hat, hat man etwas verloren. Jetzt ist die Frage, was haben wir verloren? Ja, die Herrlichkeit Gottes. Aber wisst ihr, Herrlichkeit Gottes ist so ein Wort, da hat keiner eine Ahnung, was das bedeutet. Wir gebrauchen es in Predigten, in Andachten, die Herrlichkeit Gottes. Und dann fragst du, was ist das? Ja, irgendwas Schönes. Ja, irgend so was Besonderes, ja. Was haben wir verloren? Wenn man etwas wiederfinden will, ist es immer sinnvoll zu wissen, was man verloren hat. Was haben wir verloren? In Johannes 1, Vers 14 lesen wir, Gott wurde Mensch, er wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Als Jesus 33 Jahre hier als Mensch gelebt hat, hat jeder, der Jesus gesehen hat, die Herrlichkeit gesehen. Was hat man da gesehen? Ein Heiligenschein? Sicher nicht. Sondern, so wie Jesus Menschen behandelt hat, wie er sie heilte, wie er zu einem Leprakranken ging und gesagt hat, sei heil, geh zu deiner Familie, zu deiner Frau. So wie er den Schwachen liebte, da hätten wir gesehen, so ist Gott. Darum sagte Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Denn die Herrlichkeit Gottes ist der Charakter Gottes. Und den haben wir verloren. Wir haben den Charakter Gottes verloren. Seht ihr, ursprünglich, am Anfang der Bibel lesen wir, dass der Mensch geschaffen wurde im Ebenbild Gottes. Übrigens nur charakterlich, nicht in der Allmacht. Adam war nie allmächtig, allwissend und so weiter. Aber moralisch war er im Ebenbild Gottes. Und das heißt, hätten wir Adam und Eva gesehen, bevor Sünde ins Spiel kam, hätten wir gesehen, so wie die sich behandeln, so ist Gott. Sie spiegelten die Herrlichkeit, den Charakter Gottes. Und das haben wir verloren. Major Thomas hat immer eine Geschichte erzählt, die gebrauche ich oft, weil sie ist hilfreich. Zumindest war sie es für mich. Er erzählte die Geschichte von am Mars, nehmen wir an, am Mars leben Männchen. Wie da draußen ist ein Plakat, da steht es wahrscheinlich nicht. Und ich glaube es auch nicht, aber ist ja egal. Da gibt es so grüne Männchen am Mars und die sind unheimlich intelligent, aber sie haben keine Ahnung, woher sie kommen, wohin sie gehen, warum sie da sind. Eines Tages fällt auf den Mars, vom Himmel runter, fällt eine Bibel. Die sind sehr schlau, die können lesen und sie fangen, wie auch wir, in Europa vorne anfangen, für uns vorne, gell? Und sie fangen vorne an zu lesen und da lesen sie, Gott hat einen Planeten geschaffen, der heißt Erde, und auf dieser Erde hat er Menschen geschaffen und die Menschen sind in seinem Ebenbild geschaffen. Da denken sich die grünen Männchen, super, wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, brauchen wir nur ein UFO bauen, fliegen auf die Erde, schauen uns die Menschen an, dann wissen wir genau, wie Gott ist. Ganz einfach. Und genau das tun sie. Sie bauen ein UFO, fliegen auf die Erde und dann landen sie von mir aus in Hamburg oder in Bremen oder in New York oder sonst wo, steigen aus ihrem UFO aus und gehen dann eine Woche lang durch die Stadt und schauen sich die Menschen an. Sie lesen die Zeitungen, schauen an, was sich so tut. Nach einer Woche gehen sie etwas bedrückt zurück zum UFO und sie fliegen zurück zum Mars. Am Mars warten alle Mars-Einwohner mit großer Freudigkeit auf die Delegation, die auf Erde geschickt wurde. Denn sie waren auf der Erde, sie haben den Menschen gesehen, der im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Jetzt wissen sie, wie Gott ist. Und die Delegation steigt aus und sagt, liebe Mitbrüder, Mitschwestern, wir waren auf der Erde, wir haben den Menschen gesehen, jetzt wissen wir, wie Gott ist. Aber wir haben schlechte Nachricht. Unser Gott schaut fast ausschließlich auf seinen eigenen Vorteil. Unser Gott lügt. Unser Gott ist untreu. Unser Gott betrinkt sich regelmäßig. Gott ist gierig. Er ist neidisch. Er ist bösartig. Wir haben einen furchtbaren Gott. Denn wir haben den Menschen gesehen. Und jetzt wissen wir, wie Gott ist. Was hat der Mensch verloren? Die Herrlichkeit, den Charakter Gottes. Wenn wir das verstehen, verstehen wir, wozu wir Christus brauchen. Paulus sagt, ich erzähle euch ein Geheimnis. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der was? Der Herrlichkeit. Was haben wir verloren? Die Herrlichkeit. Wozu kommt Christus in ein Menschenleben? Um seinen eigenen Charakter auf dieser Erde widerspiegeln zu können in Menschen wie dir und mir. Das ist der Grund vom Christsein. Seht ihr, früher habe ich immer geglaubt, der einzige Grund, warum ich Christ bin, ist, dass meine Sünden irgendwie vergeben sind und ich mal einen Dicken in den Himmel habe. Das stimmt. Meine Sünden sind mir vergeben, Gott sei Dank. Es stimmt auch, dass ich für ewig bei Christus im Himmel sein werde. Aber das ist nicht der eigentliche Grund. Denn wäre Christus nur gekommen, um Sünden zu vergeben, das hätte er auch extern machen können. Er wirkt am Kreuz, zugesprochen vom Himmel, kein Problem. Wäre Christus nur gekommen, um uns einmal in den Himmel zu holen, das könnte er auch vom Thron aus erledigen. Aber weil Christus kam, damit sein Leben wieder in uns zum Ausdruck kommt auf dieser Erde, darum muss er in uns wohnen. Und darum ist diese Botschaft so wesentlich. Und das nennt die Bibel Heiligung. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. dass der Charakter Jesu wieder zum Ausdruck kommt durch Menschen wie dich und mich. Nicht, weil wir so gut wären, weil Christus in uns wohnt. Ich möchte euch jetzt einen Brief vorlesen. Denn manchmal glaubt man, jo, ist ja alles ganz nett, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Von einem deutschen Ehepaar habe ich gerade vor kurzem bekommen, ein paar Monate ist es aus. Und sie schreiben mir, die Frage, lebst du mit Christus oder in Christus, traf mich direkt. So habe ich es noch nie gesehen. Mit Christus lebte ich schon seit meiner Kindheit. Als Jugendlicher in der DDR musste ich mich bewusst für Christus entscheiden. Auch als Familie waren wir fest in der Kirchengemeinde verankert. Der Gottesdienst am Sonntag ist eigentlich selbstverständlich. Wir haben einen Hauskreis und so weiter. Aber ich lebte nicht wirklich in Christus. Das war ich mir sicher. Glücklicherweise fand ich am letzten Tag der Rüstzeit den Mut für ein Gespräch mit unserem Jugendwart und ich konnte ein Leben in Christus beginnen. Seitdem erlebe ich viel Neues mit Jesus, obwohl es immer wieder ein Auf und Ab gibt. Ich begann zu spüren, dass Gott einen Plan hat für mein Leben. Regelmäßig, viel bewusster lese ich in der Bibel, oft gemeinsam mit meinem Ehemann, und wir lernten gemeinsam zu beten. Inzwischen fällt es mir auch leichter, im Hauskreis etwas zu sagen oder mich an Gebetsgemeinschaften zu beteiligen. Ich rede nicht nur darüber, dass es Jesus gibt und ich an ihn glaube, sondern ich darf einfach durch ihn anders, ganz neu leben. Und das kann ich nicht mehr für mich behalten. Eine andere Frau hat mir geschrieben, sie ist aus Australien, sie hat geschrieben, als ich an eurem Sommerprogramm teilnahm, hatte ich keine Ahnung, was Gott mit mir vorhatte. Ich fühlte mich in meinem Christenleben müde und erschöpft und ich wusste irgendwie, dass es mehr geben muss als das Leben, das ich lebte. Meine Zeit mit Gott war unregelmäßig und unorganisiert, obwohl ich ein tiefes Verlangen hatte, ihm zu dienen. Der Wendepunkt für mich war die Erinnerung an eine einfache, biblische Wahrheit. Eine Wahrheit, die ich über Jahre im Kindergottesdienst gehört und geglaubt habe. Die Einfachheit des Evangeliums, die ich vergessen hatte, nämlich, dass Jesus in mir lebt. Ich erinnere mich daran, wie ich wachgerüttelt wurde, als ich mich daran erinnerte und dachte, wow, wie konnte ich das nur vergessen? Jedes kleine Kind kann dir sagen, dass Jesus in seinem Herzen lebt. Aber ich glaube, dass ich diese Wahrheit in den letzten 20 Jahren nie mehr in irgendeiner Predigt gehört habe. In keiner Kirche, egal ob konservativ oder charismatisch. Seit meiner Zeit am Tauernhof habe ich mich ganz neu Christus hingegeben. Und ich habe ein neues Vertrauen, aber dieses Vertrauen beruht auf dem Wissen, dass es Christus ist, der durch mich arbeitet und dass es nicht an mir liegt. Der Grund, warum ich euch das vorlese, ist, es ist absolut lebensverändernd. Wisst ihr, was interessant ist, nur nebenbei, für die, die die Bibel kennen? Wir lesen in der Bibel ungefähr 11 Mal über Abendmahl und ganze Kirchen zerteilen sich darüber. Wir lesen ungefähr 30 Mal über Taufe und Christen streiten sich dauernd darüber. Wir lesen 196 Mal, dass wir in Christus sind und niemand predigt darüber. Es ist eine so zentrale Wahrheit, so befreiend. Es liegt nicht an mir, das christliche Leben zu leben. Es liegt an ihm. Und in der Gemeinschaft mit ihm kann er das tun, was ich nicht kann. Ich muss noch etwas dazu sagen. Dieses Christus in uns wohnen darf man nicht so verstehen, wie ein Mensch, der in einer Wohnung sitzt oder ein Kleidungsstück, das im Kleiderschrank hängt oder ein Werkzeug, das im Werkzeugkasten ist. Wenn die Bibel darüber spricht, dass Christus in uns lebt, dann meint es die enge Beziehung, die innige Beziehung zwischen Gott und Mensch.
Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe am Weinstock bleibt und der Saft des Weinstocks in die Rebe fließt, so sollten wir verbunden sein und bleiben mit Jesus. Das Problem bei dieser Redewendung ist, dass wir im deutschen Sprachgebrauch es nicht üblich ist, dieses Vereintsein mit einer anderen Person zu bezeichnen, in dieser Person zu sein. Ich bin befreundet mit meinem Freund, aber ich bin nicht befreundet in meinen Freund. Aber es gibt eine Ausnahme und dafür bin ich der deutschen Sprache sehr dankbar. Nämlich, in unserer deutschen Sprache heißt es, wenn jemand verliebt ist, dann ist er nicht verliebt mit dem Mädchen, er ist verliebt in das Mädchen. Nun, was tut ein Junge, der verliebt ist, in ein Mädchen? Wie benimmt er sich? Der denkt an sie Tag und Nacht. Sie geht ihm nicht aus dem Sinn. Er redet und telefoniert stundenlang mit ihr, obwohl es nicht viel zu reden gibt. Er nimmt lange Reisen auf sich, völlig unökonomisch, aber er tut es trotzdem. Er erzählt anderen von seiner Geliebten, auch wenn sie ihn nicht danach fragen. Es tut ihm wahnsinnig leid, wenn er etwas sagt oder tut, was die Geliebte verletzt. Und er träumt von der Hochzeit und einer gemeinsamen Zukunft. So ist es, wenn ein Junge verliebt ist in ein Mädchen. Wisst ihr, was ist, wenn ein Mensch in Christus ist, wie er sich benimmt? Er freut sich darüber, alles mit Jesus zu besprechen. Übrigens, wenn ich euch sage jetzt, verbringt nach dieser Einheit eine Stunde alleine im Gebet, da wird es einige geben, die sagen, das schaffe ich nie. Nach 5 Minuten weiß ich nicht mehr, was reden. Was soll ich eine Stunde lang reden? Wisst ihr, warum das ist? Das ist unsere Verlogenheit. Wir sind nicht ehrlich. Wenn wir mal ehrlich sind, kannst du stundenlang mit Jesus reden. Ihm alles sagen, was dir am Herzen liegt. Das tut man, wenn man in Christus ist, weil er in mir lebt. Du denkst oft über ihn und seine Worte nach. Du erzählst anderen von ihm, obwohl manche gar nicht danach fragen. Du erschrickst, wenn du etwas tut, was ihm wehtut. Und du freust dich auf eine gemeinsame Zukunft und die Vereinigung mit Christus für ewig. Einer Inder, sein Name ist Sundar Singh, er ist schon lange gestorben, er ist geboren im Hinduismus als Sikh und lange Geschichte, aber er hat sich als Teenager zu Christus bekehrt, mit 15 Jahren. Er wurde dann vom Vater vergiftet, hat es aber überlebt und dann wurde er ein Wanderprediger, ein Sadhu. Und er ging dann von Teenagerjahren an in die entlegensten Dörfer in Indien und Nepal, um Menschen von Jesus zu erzählen, seinem Geliebten. Und einmal wurde er von einem gelehrten Hindu gefragt, was hast du am christlichen Glauben mehr als in deiner früheren Religion im Hinduismus? Und Sundar Singh antwortete schlicht und einfach, ich habe Jesus. Dann sagte der Professor etwas ungehalten, ja, das weiß ich, aber ich möchte wissen, welches besondere Prinzip, welche besondere Lehre hast du entdeckt, die du vorher nicht hattest? Und er sagte, das Besondere, das ich entdeckt habe, ist Jesus. Freunde, diese Aussage ist nicht banal. Das ist das Herz. Wenn du Christ bist, dann hast du Jesus. Du kannst nie mehr haben und du musst nicht weniger haben. Ähnlich ist es, wenn man einen frisch Vermählten fragt, was er an der Ehe Besonderes gefunden hat, das er vorher nicht hatte. Seine Antwort wäre völlig verständlich, wenn er sagt, das Besondere, das ich in der Ehe gefunden habe, ist meine Frau. Dann sagst du, ja, das weiß ich eh, aber was hast du Besonderes sonst noch gefunden in der Ehe? Meine Frau. Seht ihr, meine Frau, die ist nicht Bestandteil meiner Ehe oder ein besonderes Merkmal unserer Ehe. Sie ist meine Ehe. Ohne sie wäre ich kein Ehemann. Dass die Ehe auch gemeinsame Interessen und so weiter hat, ist ja außer Frage. Aber die Essenz der Ehe ist meine Ehefrau. Und die Essenz des Christseins ist Jesus. So sehr christliche Dinge wie die Taufe, Kirchenzugehörigkeit, das Sakrament des Abendmahls, Studium vom Wort Gottes, Glaubensakte, die Gabe des Geistes, die Werke der Liebe, das sind alles wichtige Bestandteile. Aber das ist nicht Christsein. Christsein heißt mit Jesus leben, alles andere ist Mitwirk. Übrigens, und damit höre ich auf, ich weiß nicht, ob ihr das größte Gebot kennt in der Bibel, nicht das zweitgrößte, das größte. Das größte Gebot heißt nicht, an Gott zu glauben. Das größte Gebot heißt, Gott zu lieben. Ich habe eine Frage an dich. Es kann sein, dass du an Gott glaubst. Aber ich möchte dich fragen, liebst du ihn? Das größte Gebot heißt nicht, an Gott zu glauben, es heißt, ihn zu lieben. Es ist nämlich eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und seine Gegenwart in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn du dieses Leben möchtest, lade Jesus in dein Leben ein. Wir haben es schon gestern gehört, Jesus sagt einmal, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand aufmacht, dann komme ich hinein und ich lebe mit ihm. Jesus sagt, ich will Wohnung in dir machen, ich möchte in dir leben. Wenn du dazu bereit bist, darf ich dich ganz herzlich einladen, komm jetzt zum Kreuz. Wage diesen Schritt. Vielleicht sagst du, Herr, ich bin noch nicht so weit. Ich möchte dir eins versprechen, Jesus ist so weit. Er wartet schon lange auf dich. Und während wir das Lied singen, fühlt euch wirklich frei, dies zu tun. Kommt nach vorne, Magdalena und Günther sind auch vorne und ich. Und wir beten ein kurzes Gebet mit euch. Und da möchte ich noch den Segen sprechen. Wir singen jetzt das Lied, Jesus, ich komme, wie ich bin. Und während dieser Zeit, wenn du dich angesprochen fühlst von Jesus, komm nach vor. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Ich darf euch zusprechen im Namen Jesu, dass er dein Gebet erhört hat, weil Jesus ist kein Lügner. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das, was er sagt, das hält er gewiss. Und er verändert unser Leben nach seinem Wohlgefallen. Es liegt nicht an uns, es liegt an ihm. Und diese Freiheit darf ich euch zusprechen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ihr dürft ruhig hierbleiben noch. Es sind liebe Freunde da. Wendet euch an die, wenn ihr Fragen habt oder an mich. Ich bleibe auch noch da. Ich möchte gemeinsam noch einen Segen sprechen. Wenn wir uns bitte erheben zum abschließenden Segen. Der unbegreifliche Gott, erfülle dein Leben mit seiner Kraft, dass du entbehren kannst, ohne hart zu werden, dass du leiden kannst, ohne zu zerbrechen, dass du Niederlagen hinnehmen kannst, ohne dich aufzugeben, dass du schuldig werden kannst,
ohne dich zu verachten. Und dass du mit Unbeantwortbarem leben kannst, ohne die Hoffnung preiszugeben. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch. Er gebe euch seinen Frieden. Geht hin. Er ist mit euch. Geht nicht raus mit guten Vorsätzen. Geht raus im Wissen, Jesus ist nicht nur mit mir, er lebt in mir. Amen. So darf ich mich verabschieden, möchte noch einladen, morgen um 10 Uhr und um 20 Uhr am Abend geht's frisch, fröhlich weiter. Frühstück um 9 Uhr, genauso gut wie heute. Und einen schönen Tag euch allen, Gott befohlen.